Du läufst durch die Stadt und jemand quatscht dich von hinten an. Erst Gedanke, boah, kein Bock, oder? Seien wir ehrlich. Ich mache genau das. Gehe auf wildfremde Leute zu und lade sie ein zu einem Gespräch. Ich bin überzeugt, alle Leute haben eine Geschichte zu erzählen. Wir müssen nur die richtigen Fragen stellen und gut zuhören. Kaffee Holunder ist ein Ort, wo Fremde zu Freunden werden. Schön, bist du da.
Vis-à-vis von mir hockt eine noch fremde Person. Nadia, 48, in Biel geboren, in Biel aufgewachsen, nie weg von Biel. Also eine richtige Bielerin bist du. Sehr schön.
Echte Bielerin.
Nadia, ich habe dich angesprochen beim Veloständer beim Manor. Was ist der erste Gedanke, der dir durch den Kopf ist?
Jetzt gibt es ein Interview. Und dann hat ich gesagt, lassen wir sein.
Also das so hätte Radio, ich nicht gemacht. Interview, Fernsehen, hättest du nicht gemacht?
Nein. Aber dann hast du gesagt, du hast mir ja auch ein bisschen erklärt, um was es geht. Und dann habe ich eine Herausforderung. Ich hatte schon zwei, drei in meinem Leben. Aber das kann ich dir bieten, aber das Interview hätte ich nicht mitgemacht.
Das ist aber eigentlich noch erstaunlich, weil so ein Interview ist ja viel allgemein. Was sagst du zum Beispiel zur Stadt Biel oder zum Herbst oder was auch immer. Und jetzt reden wir wie über dein Leben, über deine Herausforderungen. Mhm. Warum hast du da mal zugesagt?
Das andere hat mich gedacht, oder ich arbeite zu Biel, ich komme von Biel. Ich kenne so viele Leute. Es gibt ja schon Leute, die hier reinschauen, die drin hören, ist kein Problem, aber ich weiss, es wird nicht die halbe Stadt Biel sein. Und das ist, aber ich würde es dir wünschen, dass die halbe Stadt Biel ist. Aber das ist mir ist doch ein bisschen anonymer, in Anführungsstrichen, als so ein Interview vor einem Manor mit der Kamera.
Jetzt hocken wir hier zusammen an einem wunderschönen Ort, an meinem Lieblingsort im Sauvage zu Biel. Das ist ja Naturweinbar. Mit einem Weinshop und Onlineshop integriert, heisst, ihr könnt euch Flaschen entweder hier mitnehmen oder online bestellen via unfiltered.ch. Das ist ein kleiner Werbeblock, weil es einfach toll ist und weil wir hier sein können und weil ich immer hier bin und es einfach absolut mega fest liebe. Genau. Und wäre jetzt nicht Mittag und würde schnell nicht arbeiten, wieder Vollgas geben, würde natürlich ein Glas trinken. Aber jetzt haben wir das Wasser vor uns, das ist doch auch
absolut.
Gut, sehr gut. Nadia, ich habe dich schon angesprochen darauf. Hey, es geht ein bisschen um Herausforderungen. Du hast sofort eine Herausforderung gesagt, noch vor dem Manor, obwohl du gar keine Zeit hast. Eine krasse Herausforderung, oder?
Das war die grösste in meinem Leben. Ja, ich hatte zwei, drei schon gehabt. Aber das ist wirklich die, jetzt weißt du im Rückblick, die grösste Herausforderung war, die ich dann, was passiert ist, mir nicht im Traum hätte gedacht, dass alles auf mich zukommt. Mit 19. Never ever.
Wir gehen mal zurück. Du bist mit 19 Mami geworden.
Yep. Ich muss vielleicht noch ein Jahr zurück. Ein Jahr bevor dass ich schwanger wurde, ist mein Vater gestorben mit 49 nach langer Krankheit. Und das war so ein bisschen mein Pfeiler im Leben. Und plötzlich ist der Pfeiler weggefallen und dann war ich mit meiner Mami alleine. Und auch so ein bisschen verloren auf dieser Welt, durch das Ganze. Und ich bin dann noch in Gimmer und wollte eigentlich gar nicht. Und dann ist so ein Abbruch vom Gimmer. Coiffeurlehre angefangen, Coiffeurlehre abgebrochen. Was mache ich jetzt? Irgendwie, weißt du, ist dann der Verstand wieder gekommen. Wir haben schon Dezember 94 gehabt. Und ich musste sagen, nein, ich kann jetzt einfach nichts machen. Dann bin ich zum Rektor dann zumal und habe gesagt, ja, ich bin nicht in die Handelsschule kommen können, ich will doch gleich eine Ausbildung machen. Wäre vielleicht noch der Moment, gell, so mit 18. Dann hat er gesagt, kein Problem, ich soll einfach warten, bis das Semester neu anfängt. Also das neue Semester anfängt im Februar, Anfang Februar, dann kann ich dann kommen. Ich habe gesagt, das ist doch perfekt. Und jetzt haben wir Februar 95, habe ich die Handelsschule angefangen. Und irgendwann einmal bin ich dann nach ein paar Wochen einen Test machen und habe gewusst, ich bin schwanger.
Du sagst jetzt mit einem mega Strahl auf dem Gesicht. Wie war es denn?
Katastrophe. Also weisst du, Katastrophe. Ich meine, es hat schon 1995 und 1994 36'000 Möglichkeiten gegeben, dass du nicht schwanger wirst. Für mich und für einen Partner. Also, aber es war Katastrophe. Neue Ausbildung angefangen zum gespürt 100. Mal. Und ja, jetzt das. Und er habe ich ganz lange gewartet, bis ich es meiner Mutter gesagt habe. Ich habe noch daheim gewohnt, ich war ja in der Ausbildung. Und bis ich es überhaupt gesagt habe.
Also, was Mensch mit überhaupt gesagt?
Also, ich habe es ja auch in der Schule melden musste. Mhm. Oder?
Ja, allgemein.
Allgemein, ja, ja. Es hat eine Handvoll Leute nicht einmal, vielleicht eins, zwei, haben es gewusst. Und sonst habe ich einfach nichts gesehen. Ich bin wirklich, es war eine Katastrophe.
Wie war die Zeit für dich, bis du deine Mami anvertrauen
konntest? Ganz schwierig. Sie ist immer noch, das sehe ich jetzt im Nachhinein, aber sie war immer noch so in Trauer wie mein Vater und ich auch eigentlich, aber und dann sollte ihr so etwas sagen und ich meine, ich habe schon das Gefühl, ich sei ein Katastrophenkind mit den Abbrüchen von Lehr und Kimmer und so und jetzt noch das, aber sie hat, weißt, super reagiert und gesagt, das ist doch gar kein Problem, weil für mich die grösste Angst war, dass ich die Ausbildung nicht machen kann. Ich stehe hier mit einem Kind und ich habe keine Ausbildung. Es ist auch wie nie zur Debatte gestanden, dass ich das Kind nicht bekomme. Es ist nie zur Debatte gestanden. Aber dass ich dem Kind und mir nichts bieten kann, das ist zur Debatte gestanden. Und das wollte ich auf jeden Fall verhindern. Und konnte ich auch. Also sie haben alle nicht so reagiert, wie ich es vermutet habe. Und haben gesagt, das ist kein Problem und das machen wir. Der Rektor, alle. Es hat schon nie eine blöde Bemerkung gekommen oder sonst etwas. Also ich hatte ja noch anderthalb Jahre Ausbildung nach der Geburt. Und das habe ich gemacht. Und, ja. Aber dank allen, die rundherum waren, nicht nur dank mir.
Ja, ich einfach ist ja nicht selbstverständlich.
Der Wille braucht fürs Durchziehen, ja. Aber es haben auch alle drumherum gebraucht, die mitmachen. Meine Mutter, die mir das Kind hütet, wenn ich in der Schule bin. Und die Schule, ich habe nicht in Sport müssen, ich habe nicht auf Schulreisen müssen. Weißt du, sie sind mir wirklich entgegengekommen. Wirklich.
Ich glaube, man muss noch ein bisschen sich, jetzt die, vielleicht auch die Jüngeren, die zuhören, die denken vielleicht so, es gibt viele junge Mamis heutzutage, das ist ja fast ein bisschen cool. Dann ist aber halt schon nochmal, ich will nicht sagen, dass du alt bist, überhaupt nicht, nein. Aber es ist halt schon nochmal eine andere Zeit, so 1995 als 2023, oder?
Absolut, ich kann dir auch noch sagen, denn zumal bin ich bin nicht volljährig gsi. Das war noch eine Zeit, in der du mit 20 volljährig warst. Als Joel am 6. Dezember ist auf die Welt kam, bin ich noch 19 bis am 15. Dezember. Dann bin ich 20 geworden. Und für diese Zeitspanne von 9 Tagen habe ich eine Beistandschaft bekommen. Eine riesige Bürokratie, die dann im anderen Jahr wieder aufgelöst wurde. Also einfach, ja. Es ist so ein schön nach dem anderen gekommen. Aber das ist noch dazu gekommen. Wie du sagst, nicht die gleiche Zeit gewesen. Also ich bin behandelt worden wie ein unmündiges Kind, im wahrsten Sinn des Wortes.
Hat er das Veto?
Ja, nein, Veto ist nicht sicher. Es hat mich ständig verrückt gemacht. Weil ich es nicht eingesehen habe, dass mir jetzt für die 9 Tage eine Beistandschaft und ich musste antraben und aber ja, es hat mich einfach hässlich gemacht. Einfach, dass man das nicht hätte können, einfach mal sein, wie es ist. Was mir Angst hat gemacht, ist, dass man, und das hatte ich lange gehabt, dass, weil ich so jung war, dass man mir plötzlich das Kind wegnehmen. Das ist ja so eine unerschwellige Angst, die ich lang hatte. Lang. Dass plötzlich irgendjemand kommt und sagt, so, jetzt ist genug jetzt. Das, ja. Vor dem hatte ich am meisten Angst gehabt.
Mhm. Also. Aber du tönst mega positiv, positive Herausforderungen, es ist alles gut gekommen und das Umfeld hat gut reagiert, ja, dass er nicht selbstverständlich ist. Ja. Hast du das dann auch schon so gesehen?
Gar nicht. Nein. Nein, das ist für mich. Ich bin ja selber noch. Also ich kann es nicht anders sagen, ich war selber noch ein Kind mit 19, 20. Das war jenseits von Erwachsensein, immer daheim und sehr behütet. Und dann plötzlich ist da jemand, wo du schauen musst. Das kann ich auch noch sagen. Der Joel, heutzutage redet man immer von den hyperaktiven Kindern, oder? Der Joel hat ein ADHS. Und das hat mich dann richtig überfordert. Das muss ich genau so sagen, wie es war. Weil das war richtig schwierig gewesen. Und heute ist der Joel 28 und er hat immer noch ein ADHS. Und es ist nicht, zu können nicht stillsitzen auf dem Stuhl. Es ist alles andere, was es mit sich bringt. Mit der kurzen Zündschnur. Und wenn die Kinder klein sind. Und eine gewisse Aggressivität auch an den Tag legen. Und du bist selber weder Fisch noch Vogel. Du weißt schon ein bisschen, wie das Leben funktioniert. Aber solltest du ja dem Kind etwas mit auf den Weg geben und weiss nie, ist es jetzt richtig, was ich mache, ist es falsch. Zum Glück war noch meine Mutter rum, die das auch mitgetragen hat, weil auf einen Partner oder auf einen Vater von Joel konnte ich nicht zählen. Und ja, das ist dann, dort bin ich dann weniger positiv. Aber alles andere ist, ja, ich habe dann einfach gemacht und man wird sehr, sehr schnell erwachsen. Also ich, ja.
Du musst, gell?
Du hast keine Welle. Du bist nicht mehr alleine. Mhm. Und das Kind hat nichts gefragt, wo da ist auf die Welt gekommen. Und du musst ihm einfach schauen und ihm das Bestmögliche mitgeben. Und dann gehst du so an Eltern oben und dann hast du Eltern um dich, die 10, 15 Jahre älter sind. Und so, mich kann man nicht, mir hat man schon dann nicht können, aber ich habe es schon gemerkt. Man hat mich vielleicht manchmal im ersten Moment auch nicht wirklich ernst genommen. Ich bin auch nicht das Grösste, gell? Ja? Bin nicht wirklich gross und habe immer auch relativ auch jung ausgesehen. Weißt, und ja, sobald ich dir etwas erzählt habe, ist es besser gegangen. Aber im ersten Moment auch die Lehrer manchmal, wenn sie mich nicht gekannt haben. Das hat es dann so alles mit sich gebracht.
Ja, und er halt noch alleinerziehend, also nicht alleinerziehend, du hast Unterstützung von Mami, aber ist ja gleich alleinerziehend, ohne Papi. Ja. Hast du es dann noch gespürt, so ein bisschen Lästereien, er ist nicht da, so ein bisschen?
Vielleicht hat es es schon gegeben. Es ist nicht bis zu mir gekommen, aber dass ich allein war, dass das nicht so gerne gesehen ist, das habe ich schon gemerkt. Sei es beim Kinderarzt, sei es in der Schule, sei es, das habe ich schon gemerkt.
Und er eben vielleicht auch nicht, sie ist allein, aber schafft es gleich irgendwie. Und wir schaffen es vielleicht zu zweit nicht. So ein bisschen so, ja.
Ja.
Es ist aber schon noch verrückt, eigentlich, dass die Herausforderung ist, du bist schwanger gewesen, in einem Moment, wo du nicht hättest geplant, schwanger zu sein. Aber eigentlich eben nicht, die Herausforderung ist ja erst gekommen. Also du hast wie, okay, jetzt habe ich das alles geschafft, das Kind ist auf der Welt, es geht ihm gut, ich bringe es irgendwie unter einen Hut. Dann merkst du, wie war der Moment gewesen, wo die Diagnose ist gekommen, oder wo du hast gemerkt, da ist etwas.
Genau, wir haben ziemlich früh gemerkt beim Joel, also schon mit anderthalb, zweijährig, dass irgendetwas ist nicht. Er hat bis vierjährig nicht geredet. Das ist dann noch Senta, aber als er so klein war und sich nicht ausdrücken konnte und so verrückt wurde, weil wir ihn nicht verstanden haben, hat er manchmal den Kopf am Boden geschlagen oder in die Wange, einfach aus lauter Herr Jesus, weil wir ihn nicht verstehen. Und dann, ich musste in die Insel schauen, ob er überhaupt gehört oder ob er nicht gehört und drum. Und so hat es dann angefangen und dann mit vierjährig hatte ich dann zumal, also 99, hatte ich die Diagnose gehabt, dass der Joel ein ADHS hat und ist dann auch schon mit vierjährig medikamentös behandelt worden. Und dann ist dann eine gewisse Besserung gekommen. Also, oder sie werden nicht ruhiger wegen dessen, obwohl man ja außerständig das Gefühl hat, aber sie haben ja so viele Einflüsse, die auf sie einprasseln und sie können sie ja nicht filtern mit ihren Antennen. Und plötzlich hat der Joel können filtern und dann ist ja die Sprache relativ schnell gekommen und es ist einfach mal wirklich besser geworden in dem Sinn. Also es ist mal ein bisschen Ruhe eingekehrt, wo man gewusst hat, es gibt einem eine gewisse Ruhe, wenn man weiss, was mit dem eigenen Kind los ist. Ja, das war schon noch tough gewesen, aber das ist schon so lange her, gell? Viel ist einfach, wie es ist und es ist gut. Und wie gesagt, heute ist er 28 und führt ein eigenständiges Leben mit allem, was dazugehört.
Wie ist eure Beziehung?
Also, ich und Joel, wir hatten nie eine Beziehung gehabt, so kollegenmässig, wo man ja meinen so vom Alter her.
Hätte ich so gedacht, gell? Ganz ehrlich.
Gell? Nein, es ist immer ganz klar, unsere Rollen waren ganz klar gewesen. Und das leben wir auch heute. Wir haben eine enge Bindung durch das, wie wir halt so jung, also dass ich so jung war und ihn bekommen habe. Wir haben eine ganz enge Bindung, aber nicht Kollegenbasis. Also klar gehen wir mal zusammen essen oder so, aber ich gehe nicht mit ihm in Ausgang oder so solche Sachen.
Nicht in Kessel.
Nicht in Kessel. Wir gehen, glaube ich, jeder für sich in Kessel, aber nicht zusammen. Nein, es ist immer wirklich, es war ganz klar verteilt gewesen. Immer.
Wie hast du es mit Vorwürfen? Irgendwie, ja.
Ich gegen mich oder
als
er
Mami.
Gegen
mich? Nein, du gegen dich als Mami quasi, dass du ihm nicht gerecht wirst oder dir
extrem.
Selber nicht?
Extrem. Ja, ich habe mir ganz viel Schuld zugewiesen. Schon, das ist so, ich bin ein bisschen so, glaube ich. Ich fange immer sowieso bei mir auf. Wenn etwas nicht läuft, dann ist es ganz sicher wegen mir. Weißt du, das ist, ich nehme viel auf mich, weil ich immer das Gefühl habe, ich mache das verleiden. Und ich habe mir viel Vorwürfe gemacht. Einmal bis die Pubertät war durch. Ich glaube schon, da habe ich, oder mich hinterfragt, habe ich richtig reagiert oder hätte ich anders sollen. Meine Eltern müssen Fehler machen, sonst sind sie einfach keine Eltern, das gehört einfach dazu.
Gell? Menschen müssen Fehler machen sogar.
Ah, immer. Mhm. Und, aber da ist schon, ich habe mir schon viel Vorwürfe gemacht.
Ich finde eine spannende Aussage, ich bin schuld oder ich bin verantwortlich, ich mache das verleiden. Mhm. Ah, von wo kommt die Aussage? Oder?
Ich alles um mich herum, das muss einfach gut gehen. Allen um mich herum muss es gut gehen, weil ich immer alles, weißt, immer alles verleiden. Und das ist so ein bisschen meine, ich nehme ganz viel auf mich und habe immer das Gefühl, geht das schon, das geht das schon.
Geht
das? Ja, nein, ich bin dann schon auf die Welt gekommen vor 2 Jahren. Nein, dann ist meine Mutter verstorben.
Ja.
Also bin ich plötzlich, habe ich keine Eltern, weißt du, es ist alles weg gewesen. Und dort musste ich sagen, ja, nein, vielleicht, das geht nicht mehr. Aber die Tendenz ist noch da. Aber ich probiere schon auch Sachen, um mich abzugrenzen. Und nicht mehr alles, oder, also ich habe ja, Joel hat noch einen Bruder, hat dann 5 Jahre später hat er dann noch einen Bruder bekommen. Und ich bin auch heute so, dass, wenn irgendetwas ist mit den Kindern, ich meine, 23 und 28, kommen einfach zu mir, das geht schon.
Denkst du, es hat einen Zusammenhang, so dass du sagst, hey, komm zu mir, ich bin da, dass du eben so früh hast müssen da sein?
Das habe ich mich noch gar nie gefragt. Ich habe das Gefühl, das ist der Parcours, den ich hatte. Mein Leben, das mich zu dem gemacht hat, wie es ist. Einfach durch den Verlust vom Vater sehr früh und nachher das Mutter werden und dann 5 Jahre später noch einmal und es war eine ganz andere Situation. Ich glaube, das ist so etwas, das, was es mit mir gemacht hat, das Ganze. Aber ich bin mir nie abklären, ich weiß es nicht.
Okay. Der Gedanke, den ich jetzt habe, ist jetzt sehr tiefgründig, du musst noch nicht irgendwie beantworten oder nachvollziehen, aber ich wollte gleich mal herumtun. Hast du schon mal daran gedacht, muss ich vielleicht sagen, dass quasi durch den Tod von deinem Papi, dass er dir die Schule hat geschenkt hat? Darum ist es fast so. Nicht auszusprechen.
Das ist ganz spannend. So habe ich es noch nie angeschaut. So nicht, dass er mir ihn geschickt hat. Oder da, so habe ich es noch nie angeschaut. Ich habe es mehr damit angeschaut, dass ich... Ja, mal, es geht vielleicht gleich in das rein. Ich habe ja eine Aufgabe bekommen, durch das, dass ich den Joel bekommen habe. Und ich hatte nicht mehr so Zeit, gehabt, überhaupt meinem Vater nachzutrauen. Es war ganz viel anderes, was wichtiger war, was man machen musste. So habe ich es ein bisschen, dass ich wie von dieser Trauer wegkomme. Aber es geht ein bisschen zu Ende rein. Hat er mir nicht vielleicht.
Also man muss, man muss ja nicht beantworten, aber es ist irgendwie noch ein schöner Gedanke, so... zu wissen, dass eben, es hat alles ein Ende, aber es hat auch alles wieder irgendwie einen Anfang, weil es vielleicht mal so wirkt, so, hey, warum? Und eben, man hat ja auch können verhüten und bla, und es ist eigentlich alles so wie, ja.
Ja,
man braucht manchmal so ein bisschen das Warum. Dass man, ja.
Und was mir immer wichtig war, ist, dass der Joel nicht mit 20 Vater wird. Weißt du,
spannend.
So die Wiederholung von Geschichte. Kennst du das Phänomen?
Ja.
Kennst, oder wenn zum Beispiel, ich nehme jetzt ein krasses Beispiel, ein Mädchen wird mit 16 Mutter und dann kommt ein Mädchen und das wird auch wieder mit 16 Mutter. Das ist dann so die Wiederholung von Geschichte. Und das ist mir wichtig, dass das nicht passiert. Das ist mir extrem wichtig. Und ich glaube, ich habe mich Ich habe geschnürt und geschnürt und geschnürt. Ich habe gesagt, beide Gielen, verhüten, machen es nicht, machen euer Leben. Ein Kind lebt nicht von Luft und Liebe. Und einfach, ja, machen, dass ihr etwas auf der Seite habt. Ja, dass ihr euer Leben im Griff habt, eine stabile Partner. Weisst, einfach, machen einfach nicht das Gleiche. So.
Mhm. Quasi so lernt aus meinen... Ja. Fehler ist vielleicht ein falsches Wort, aber lernt aus meinen Erfahrungen so.
Aus meiner Erfahrung, ganz genau. Ganz genau.
Und wenn sie jetzt hätten wollen, Papi werden mit 20?
Dann wäre es so gewesen und es wäre okay gewesen. Ja. Und ich wäre sicher die Letzte gewesen, die irgendwelche Theorien hat aufgestellt oder gar nicht. Aber ich habe es präventiv probiert. Also.
Ja. Mhm. Wenn du so auf deine Jahre zurückschaust, sagen wir bis, ja, eigentlich bis 1995, bis dann, wo du schwanger wurde. Würdest du sagen, du bist ernst genommen worden? So vom Umfeld, von der Gesellschaft, nebst dem Papierkrieg, wo du offensichtlich nicht bist ernst genommen worden?
Gar nicht. Ja und nein. Ich habe manchmal schon gemerkt, dass man mich nicht so ernst nimmt. Aber wie gesagt, ich kann mich glaub, gut einsetzen für die Sache und weiss mich zu wehren. Und habe meinen Weg gemacht. Und das ist das, was mir immer hat, Sicherheit gegeben. Eine gewisse Sicherheit, dass ich weiss eigentlich, wie es geht. Und vor allem, ich kann das.
Ja, du hast das schon mega frühe Stärke bewiesen. Und ich kann mir vorstellen, dass du nachher so wie ich habe das geschafft, die Herausforderung. Aber du hast dann beim Manor hast sofort gesagt, ah, Herausforderung, da habe ich viel. Mit 19 Mami geworden. Ich habe es noch auf Video, es ist so gut, weil es so wie, man merkt einfach so, hey, ich habe das geschafft. Und alles, was kommt, Peanuts.
Richtig.
Nicht Peanuts, eben, du sagst die Mami, mega schlimm.
Ja.
Das ist natürlich ja. Nicht einfach gegessen, aber es ist so wie, hey, auch das werde ich arbeiten in diesem Fall,
absolut.
Oder?
Absolut.
Wie schaust du jetzt heute auf den Todesfall zurück? Also, weißt,
von meiner Mami?
Ja.
Das ist immer noch, weil es hat ganz viel mit mir gemacht und dort habe ich gemerkt, dass eben, ich kann nicht alles auf mich nehmen. Es hat ganz viel im Hungerbewusstsein mit mir gemacht. Und ich bin auch zu einer Fachperson, weil ich einfach... Ich bin damit nicht Schlag gekommen, dass ich das Kind von niemandem mehr bin. Das war für mich ganz schlimm. Und die Aussage die stimmt überhaupt nicht. Ich bin immer noch das Kind von meinen Eltern. Sie sind einfach nicht mehr hier. Aber das war mein Gefühl, das ich hatte. Und dann hat mir die Frau gesagt, und das hat mich auch ständig verrückt gemacht, im ersten Moment und heute weiss ich, sie hat absolut recht gehabt. Sie hat gesagt, schaut, Frau Reichen, es ist das kleine Mädchen ist jetzt fertig. Jetzt müsst ihr erwachsen werden. Und weißt du, erst mal gedacht, ist die frech mit mir. Aber es ist genau das. Oder ich habe immer viel auf meine Mutter zählen. Immer. Bis sie so krank ist. Weil sie ist innerhalb von ein paar Monaten ist sie gestorben. Und sie hat mir viel abgenommen. Oh no, ich war ja schon lange erwachsen, aber sie hat mir immer viel abgenommen, was sie hat können. Vielleicht so, wie meine Kinder sich ein auf mich stützen, konnte ich mich auf sie können stützen. Und plötzlich war das weg gewesen und ich hatte das Gefühl, und dann bin ich zum kleinen Mädchen geworden. Und habe es ja nicht gemerkt. Ich meine, ich bin Mutter von zwei Kindern, zwei erwachsenen Kindern. Ich habe ja schon meine Frau gestanden im Leben, eigentlich. Und bin dann gleich immer noch ein Mimimi gewesen.
Ja, ich verstehe, dass du verrückt bist worden, weil du hast ja am Anfang selber gesagt, als ich den Joel habe bekommen habe, bin erwachsen worden und er Jahre später, wenn du so viel hast gemeistert, kommt jemand und sagt dir, jetzt bist du erwachsen.
Ja, jetzt
also ich verstehe das mega, aber mega schön im Nachhinein zu sehen, mal, sie kann es nachvollziehen, wenn du so erzählst.
Genau, das ist das, was ich arbeite, oder? Ich habe ja viele Leute, die zu mir kommen und das hat sie mir auch erklärt, dass es mit uns im Unterbewusstsein, es ist egal, wie alt du bist, wenn du beide Eltern verloren hast. Im Unterbewusstsein weisst du, das Nächste, was geht, wenn alles gut läuft, bist du.
Du musst vielleicht noch heute erklären, was du machst.
Okay.
Nicht, dass wir da mega
Ich arbeite bei Stadt Biel, bin Siegelungsbeauftragte. Das heisst, jeder Todesfall mit Wohnsitz von Biel geht über mein Büro oder über meine Kollegin. Wir sind zu zweit, die das machen. Also den ganzen Tag bin ich mit dem Tod konfrontiert. Und wie gesagt, ich habe ganz viele Leute, die zu mir kommen, die ich sehe und die genau das erleben, dass plötzlich, oder die sind 70 zum Beispiel und verlieren jetzt noch das Mutti mit über 90 Und es macht mit denen genau das Gleiche wie mit mir, als ich 46 war. Das Unterbewusstsein, das sagt so, das Nächste, das geht, bist du. Ob das jetzt ist oder in 20, 50 Jahren, spielt ja keine Rolle. Aber du weißt es und das macht mit uns ganz viel. Das kann ich bestätigen.
Warum machst du den Job, den du machst?
Ich kann es nur vermuten. Irgendetwas muss ich verarbeiten. Und darum mache ich das. Also weißt du, es hat mir auch schon jemand gesagt bei mir im Büro, ja Frau Reichen, ihr seid so jung, ihr wisst ja nicht, was das ist. Ja, das ist nicht wahr. Ich weiss genau, wie ihr euch fühlt. Ob ihr jetzt 20, 30 Jahre älter seid als ich. Ich weiss, wie es tut, wenn jemand verstirbt. Es ist auch schon, dass ich dort zu Schlag komme mit dem, was passiert ist. Denke ich schon.
Ja, ich glaube, es ist mega wichtig, dass du das hast erlebt. Oder es hilft dir. Dass
ich bin authentisch, auf
genau.
jeden Fall.
Ja, und einfühlsam. Bestimmt auch, oder?
Ja, oder sag auch genau, einfach mal nichts und hör einfach zu. Mhm. Das passiert auch viel. Weil das so auch Platz habe bei mir im Büro. Also es gibt Leute, die kommen und dann erzählen sie einfach, sie wollen mir erzählen, wie das Angehörige verstorben ist. Und dann lohne ich sie, dann sollen sie erzählen. Und ich weiss, es geht ihnen dann besser. Einen Moment, nicht für Tage, aber ein Moment ist es ein bisschen locker. Und ja, das verstehe ich und ich mache es auch gerne. Es gibt mir viel.
Was gibt es dir?
Ganz viel Wertschätzung kommt mir entgegen. Weil, wenn jemand verstirbt, wir kommen sehr schnell auf den Plan, in ein paar Tagen nach dem Tod. Und das ist auch sehr administrativ und das hilft mir manchmal, was wir machen. Weißt, wenn mir zu viel Trauer entgegenkommt. Und wenn die Leute rausgehen und sagen, merci vielmals, dass ihr mir so viele Informationen gegeben habt, jetzt weiss ich wenigstens ein bisschen, wie es läuft und dass ich als Nächstes machen muss, gibt es mir mega viel Wertschätzung für das, was ich mache. Oder ihr seid eine Liebe, sagen wir auch viel. Und das ist auch eine schöne Wertschätzung. Mhm. Weil viele Leute haben Angst, zu mir zu kommen, weil sie denken, ja, jetzt müssen sie noch die Unterhösli kehren, für mir zu sagen, was alles daheim ist und so. Und das ist es überhaupt nicht. Klar will ich viel wissen, aber einfach alles in einem gewissen Rahmen und ja, also.
Was ist so das prägendste Erlebnis, das du hast mit Leuten?
Ein Klassenkamerad von meinem jünger Gil ist verstorben. Ist halt, die Kinder gehen auch über meinen Tisch, aber da sehe ich eigentlich niemanden. Die Minderjährigen. Aber sobald sie erwachsen sind, halt schon. Und ich wusste, dass das ein Schulkollege ist. Und dann sind die Eltern gekommen. Ist klar, die habe ich kennt, gell, von den Eltern oben. Und dort habe ich mich probiert zu verstecken hinter dem Administrativen. Und das ist mir noch wie verrückt. Oder, weil, also, ja, der Bub ist ein erwachsener Mann, aber ich habe ihn kennt. Und er ist im Alter von meinem Gil. Und das hat mich schon. Und dann ist die Mutter ist am Tisch gehockt und ich muss halt Vermögenssachen, ich muss einfach Sachen wissen. Dann schaut sie mich an und sagt, Frau Reichen, ich kann noch nicht akzeptieren, dass mein Kind unter dem Boden ist und ihr wollt wissen, wie viel Geld er auf dem Konto hat. Und dann ist bei mir, das hat mich, das ist gerade fertig gewesen. Und da musste ich sagen, sie hat so recht. Und ihr ist gar nicht gut gegangen. Und dort haben wir dann, also sie hat sich entschuldigt und gesagt, ihr müsst überhaupt nicht. Ich habe so verstanden in diesem Moment, zu akzeptieren, dass dein eigenes Kind verstorben ist. Das machst du nie. Oder der Zyklus ist nicht eingehalten. Du gehst eigentlich vor deinen Kindern.
Das ist das, was du vorhin hast gemeint. Mhm. Im besten Fall gehst du vor deinen Kindern.
Genau.
Aber du hast ja deinen Job eigentlich richtig gemacht, aber sie war noch nicht an dem Punkt, wo sie es verleiden konnte.
Gar nicht.
In dem Fall.
Die wissen sie auch heute noch nicht, du hast schon einen Moment her. Das, die war gar nicht gut zu wegsehen. Aber ja, und das hat mich bereicht bis ins Innerste.
Was machst du in so einem Moment?
Ich habe gerannt, wie sie auch. Das, ich konnte nicht anders können. Aber das ist in dem Moment ist es, wie es ist. Wie gesagt, manchmal, wenn mir zu viel Trauer entgegenkommt, je nachdem, weiss, merke ich es auch, aber dann kann ich mich gut hinter dem Administrativen verstecken. Aber dort hatte ich keine Chance gehabt. Das ist gekommen wie ein Hammer. Wie ein Hammer.
Ja. Was ich noch speziell finde, viele Leute, die ja, du hast mega viel erlebt im Vergleich zu anderen.
Ja.
Kann man sagen.
Ja, das kann man sagen.
Und bei solchen Leuten kann es sein, dass sie sich eben gut ablenken, irgendwie einen positiven Beruf machen, irgendwie, keine Ahnung, Kunst oder irgendetwas halt Positives. Und du sagst, hey, voll drei Trigger, ich hole meine Trigger schön immer wieder vorholen. Ja. Warum?
Das ist noch eine gute Frage. Das ist auch einfach meine Art, mit all dem umzugehen. Ich muss dort die Konfrontation. Es geht nicht anders. Das ist für mich eine Evidence. Den Job den ich so wollen. Und ich bin so froh, dass ich ihn habe.
Mega schön. Und es braucht es. Es ist mega, mega wichtig. Ja. Ich finde es auch inspirierend, wie so, zu hören, dass es so Leute gibt, wo halt so etwas machen und es gleich auch erlebt haben, die nicht einfach abgehärtet sind. Dass auch Leute, wie du vorhin hast gesagt, dass man weiss, hey, die haben das gleich erlebt. Und das ist nicht einfach, also wir sind ja alles nicht perfekte Menschen und wir haben alle irgendwie einen Schicksalsschlag oder so.
Ja.
Aber es ist einfach wie, es tut gut zu hören, so, aha, ah, die hat vielleicht auch mal, das kann auch sein, dass die so etwas hat erlebt. Und man hat schon so oder allgemein Beamten, Leute, oder bei Banken, also hat man das Gefühl, dass sie wie Roboter.
Das ist gerade so.
Im Admin-Bereich dabei, sind wir alles halt Menschen. Das vergisst man manchmal irgendwie.
Ja, und ich finde es genau wie du sagst, ich finde das so schade, dass man das Administrative einfach, weisst. Manchmal auch heute bei uns in der Gemeindeverwaltung kommt der Beistand mit seiner Klientin, kommt mir entgegen. Ich sage, grüße dich miteinander. Keiner von beiden hat einen Schnurren abnang da. Ja, müssen sagen. Und das, auch wenn du auf eine Bank gehst, da kommt dir nicht ein Lächeln, nichts kommt dir entgegen. Dann denkst du, warum schaffst du mit Menschen? Ich arbeite mit Menschen, die ich Menschen gerne habe. Und es gibt mir viel, der Austausch und das Hören und immer, auch in der Institution. Ich meine, nur weil du eine psychische Krankheit hast oder eine Suchterkrankung, bleibst du Mensch. Es ist ein Mensch dahinter. Und das ist das, was mich auch interessiert, vor allem, der Mensch. Der Mensch mit seiner Lebensgeschichte und wo sie ja irgendwie dorthin kommen, wo sie sind. Das gibt einen Grund, immer. Und das ist noch das, was mich...
Darum bist du richtig in diesem Podcast, wo das Ziel ist halt wirklich auch, zu zeigen, alle haben irgendeine Geschichte, klar, jemand ist einem vielleicht sympathischer, jemand redet vielleicht weniger oder tut sich weniger öffnen, aber wenn man wirklich zulässt und interessiert ist, auch die mit Menschen arbeiten, wenn man halt am Morgen herkommt und so ein bisschen gar keine Lust hat und gar nicht zulassen will, dann gibt es auch nicht so Erlebnisse. Aber ich glaube, bei dir sieht man sehr gut, dass du interessiert bist und dass du dich eben auch drin bist, zulässt und dann kann es mega viel geben, ja.
Ja, es gibt mir viel und ich habe wirklich gerne Menschen. Klar gibt es bei uns auch Situationen, die nicht nur schön sind. Gell? Trauer kann sich auch in Aggressivität ausdrücken. Und dann musst du schon ein bisschen... Oder wenn jetzt jemand 25 ist und diesen Job macht und das dann so persönlich nimmt. Ich habe eine gewisse Lebenserfahrung und ich glaube, ich kann sagen, auch wenn mir eine gewisse Aggressivität entgegenkommt, es ist nicht gegen mich. Es ist jetzt einfach zu viel und der Mensch kann nicht anders und wird halt, also ich rede nicht von dreinschlagen, einfach ein aggressives Reden
verhalten. Ja, das kann manchmal schon fast mehr, also nicht mehr wehtun,
aber
es kann gerade so krass sein.
Ja.
Oder so von normal zu plötzlich mega aggressiv, das kann super beängstigend sein.
Es ist genau, das ist das richtige Wort, es kann super beängstigend sein. Und dort muss man sich ein bisschen zurücknehmen und sagen, es geht hier nicht gegen mich, es ist einfach die Situation, die das hat vorgerufen und ja. Aber eben, das ist wirklich, es passiert bei uns, aber es ist also schon noch die Ausnahme. Das schon.
Du hörst ja mega viel zu in deinem Alltag, das merkt man, das ist auch dein Job, darum machst du den, so wie es klingt, mega gut. Wie viel hört man dir zu, allgemein?
Privat, ich habe nie, weisst, ich kenne wahnsinnig viele Leute, aber Freunde, die sind ein paar wenige. Und ich habe eine beste Freundin seit über 40 Jahren, die auch Gottin ist von meinen beiden Kindern. Und sie hört zu. Und eine Arbeitskollegin, die ich 10 Jahre in der Institution zusammengearbeitet habe. Das sind so meine zwei, die ich in Schiele rennen kann.
Das ist echt mega krass. Also ich habe jetzt auch nicht so überlegt, als ich die Frage habe gestellt habe. Darum bin ich jetzt am Reflektieren, live hier im Podcast. Wieso sagst du, sie hört zu und sie hört zu? Weißt du, dass man so, ich kann das so, ich kann dir genau Namen nennen, die Person hört zu, die Person hört zu. Ja. Die anderen hören auch zu, aber wir meinen natürlich das Zuhören, Zuhören.
Genau.
In der Frage und nicht einfach nur so, aha, ja, das sagt sie, das sagt sie, das sagt sie, sondern mal, genau. Warum sagst du jetzt das und hä? Und
genau.
Schon krass, dass man eigentlich kann Namen nennen kann. Vielleicht auch als ja. Inspiration jetzt für euch, die zuhören.
Ja.
Überlegt euch mal, so die, man sagt ja so fünf enge Freunde maximal, ja. Mehr geht wie verschnitt, dass man es wirklich pflegen kann. Mhm. Die von diesen fünf Freunden, oder von allen, wer hört wirklich zu? Das ist echt ein spannender Gedanke, wo oftmals ist vielleicht gar nicht die engste Person oder die offenbar engste Person.
Und es kommt vielleicht auch noch dazu, wem will ich etwas erzählen?
Mhm.
Oder wem erzähle ich was? Klar hören mir auch andere Leute zu, aber denen erzähle ich wahrscheinlich ganz sicher nicht das Gleiche wie diesen zwei Frauen.
Mhm. Und ich glaube, je mehr man zulässt, desto mehr Infos bekommt man dann, weil man merkt, aha, die Person ist wirklich interessiert und will nicht nur die Eckdaten und das, was sie eh hören, oder?
Und eben, wenn dann einmal, wenn dir jemand zulässt, einfach mal sagt, hey Mädchen, ja, aber jetzt in welche Richtung gehst, schläft es? Das ist auch zulassen, zum sagen, hey,
zwischen den Zielen hören.
Genau, hörst du dir mal selber zu, was du jetzt gerade erzählt hast. Das ist auch das Interesse am Gegenüber, nebst dem Zuhören. Und wahre Freundschaft, das dünkt mir, das geht so, dass du mal kannst sagen, ja, jetzt ist es gut, oder?
Ohne es nervig,
ohne dass
weiss nicht, was
drei Jahre nicht mehr hörst voneinander, oder?
Genau, ja, genau. Mhm. Ja, der Kollege und ich haben so wie ein Credo, oder wie man das sagt, wo wir sagen, wir müssen uns nicht rechtfertigen, aber auch nicht wie erklären. Das finde ich auch so schön zum Zuhören, weil dann weiss ich wie, ich könnte jetzt ihm zum Beispiel sagen, ich habe gestohlen und er sagt, klar sagt er nicht, hey Tanja, mega cool, weiter so, aber er sagt, er tut mir auch nicht eine halbe Stunde sagen, wie blöd jetzt es war, er tut mir sonst irgendwie zu erkennen, hey, das macht man nicht, mach es nicht mehr, oder keine Ahnung, du wieder gerade biegen, aber so wie ich weiss genau, oder wir wissen gegenseitig, es gibt kein Verurteilen, ist das richtige Wort. Wir tun einander nicht verurteilen. Zulassen, um als Gewissen reden, ohne zu verurteilen. Am Schluss vom Telefon oder vom Treffen ist es so wie, hey, du bist immer noch gut oder ich habe dich immer noch gern, alles ist gut. Das hilft auch, finde ich, beim Zulassen im Unterbewusstsein, wenn man überlegt, wenn jetzt jemand etwas erzählt, nicht verurteilen, einfach mal hören.
So. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Oder? Mit all den Werten, die du in dir hast, machst du das wie ein bisschen automatisch. Aber was sicher auch ist, ist, Die engen Freunde, noch wenn du den grössten Mist hast gemacht und sie dir sagen, wie doof das jetzt war, wenn es darum geht, stehen sie trotzdem hinterher, wenn sie genau wissen, es war jetzt wirklich das grösste Hafenkäse, was sie abgelassen hat. Aber ich weiss, wenn es darum geht, dann sind sie dann da. Ob jetzt das gescheit oder nicht so gescheit war, was sie hier abgelassen haben. Und das finde ich auch etwas, was sehr wertvoll ist im Leben.
Mhm. Ja, und ein gutes Beispiel ist auch, gut noch wegen dem Zuhören, bei Mami vom Kollegen, vom Joel, den du hast kennst.
Ja.
Ist der Joel?
Vom Dominik.
Von Dominik, genau.
Jünger, ja.
Wenn du jetzt dort aber nicht hast zugelassen, sondern einfach deinen Job gemacht, so à la, nein, wir müssen jetzt die Infos haben, bla bla bla, dann wäre es eine ganz andere Situation gewesen. Aber wo du hast zugelassen und wo du hast gemerkt, aha, Moment, das ist der Punkt, du hast noch gar nicht können verarbeiten. Darum habt ihr euch dann gefunden und wie ist es dann die Situation geworden? Hast du denen nicht zugelassen? Wäre das ja ein Desaster geworden?
Das
ist eigentlich ein mega schönes Beispiel jetzt vom Zuhören, dass sich das eben wirklich lohnt.
Es lohnt sich immer zuzulassen. Immer. Und die Oberflächlichkeit vom Nicht-Zuhören ist das Schlimmste, was uns hier passieren kann.
Ein krasses Beispiel ist, ich habe mal auf einer Bank gearbeitet.
Übrigens. Du hast hoffentlich zwischendurch ein bisschen gelächelt, wenn jemand reinkommt.
Nein, das ist nicht eine Geschichte von mir. Ein Stammkunde reinkommt, bei ihr auf der Bank gearbeitet und immer gefragt, Frau blablabla, wie geht's? Nein, so gut, euch, ja, voll. Aber jetzt gar nicht wissen. Solche Kunden hatte ich auch und Kundinnen. Und einmal hat sie gedacht, so, jetzt sage ich mal, es geht nicht gut. Und dann geht auf die krasse Art. Sie so, ah, ich gestern mein Bein verloren, aber es ist echt gut. Ah, okay, schön. 400 Franken, wirklich. Und dann sie so gestanden und gedacht,
genau.
Hoffnungslos.
Genau.
Echt so, man kann es also mal gut im Alltag testen.
Aber das ist nicht schade. Aber eben darum, die Floskeln, wie geht's? Eigentlich interessiert es, glaube ich, über die Hälfte nicht, die das fragen.
Ja, aber da muss ich noch schnell sagen, bis jetzt habe ich es gehasst, wenn man mir schreibt, «Hallo Tanja, hoffe dir geht's gut» und dann mit den Vorträgen kommt. Du bist so wie, «Hoffe dir geht's gut, ja, wenn es mir nicht gut geht, interessiert sie nicht.» Also weißt du, so schön hoffst, aber entweder ja, also Frage oder Frage nicht. Dann hat mir aber mal ein Kollege gesagt, der wahnsinnig in der Depression ist gesteckt, hat gesagt, das ist das Beste, was du kannst schreiben. Weil dann weiss ich, du denkst an mich, ich kann schreiben, entweder schreibe ich nichts, wenn ich dir das nicht erzähle, dann hoffst du, es geht mir gut. Und sonst schreibe ich, hey, nein, mir geht es nicht gut und erzähle es. Aber wenn du mir schreibst, wie geht es, bin ich gezwungen, weil ich dir ja antworten will, dir zu sagen, wie es mir geht. Und wenn ich das nicht will, bin ich wieder in einem Megaloch. Dann müssen wir sagen, mal. Also ich hoffe jetzt nicht, oder ich gehe jetzt nicht davon aus, dass so viele Leute so in einer Situation sind wie er, aber so grundsätzlich, sonst hoffe ich, dir geht es gut. Bin ich schon ein bisschen offener.
Ja. Aber es ist ein schönes, ich finde es ein wunderschönes
Beispiel. Und wenn man gut weiss, dass dieser Person so geht, dann erst recht. Ich schreibe jetzt immer, hoffe dir geht es gut, dann noch so ein Smiley. So,
ja.
Du weißt es mehr, wie ich meine.
Und vor allem von ihm, riesengroß, dass er das so hat können sagen. Mm. Weißt du, viele können sich wenn sie so in der Depression sind oder im Moment auch gerade nicht, aber sie können das gar nicht ausdrücken. Mm-hmm. Und dass er das kann sagen, ich finde das mega.
Ja, ich weiss nicht mehr, wie die Situation war, ob er einfach denkt, hey, jetzt muss ich etwas sagen, weil du regst mich so auf. Oder ob er es einfach sonst loswerden wollte, aber wirklich mega stark.
Ja,
voll.
Ja, absolut. Also wirklich.
Das ist
also
viel unerhört, ja. Hey, ja, mega, mega cool, dass du hier bist. Für dich geht es jetzt wieder voll drin, das, was wir jetzt eigentlich besprochen haben. Ja. Wie fühlst du dich so, nachdem ich habe dich angesprochen vor dem Manor, völlig überrumpelt, du hast nicht mega viel Zeit gehabt. Mhm. Jetzt bist du da, wir haben eine gute Stunde geredet. Wie fühlst du dich?
Super gewesen. Es ist schön, es tut auch mir gut zu reden, weißt du? Und es ist schon, ich habe probiert nicht zu viel, weißt, mich vorzubereiten oder so. Ich weiß ja, wie mein Leben verlaufen ist und was die Herausforderung war. Aber jetzt gleich, dass von früher so ein bisschen vorkommt, ich glaube, das kommt jetzt dann, weißt. Aber es macht nichts. Das Heilung. Mhm. Heilung, ganz viel.
Aber bist du in dem Fall, bevor ich dich angesprochen habe, nicht an einem Punkt gewesen, wo du so mega hast reflektiert und so?
Nein.
Habe ich jetzt wie etwas ausgelöst? Etwas,
aber nicht negativ, überhaupt nicht. Der Mensch ist fantastisch im Verdrängen, gell? Mhm.
Ja.
Und ich glaube, viele Sachen verdränge ich, wie jeder Mensch. Und wenn es dann gleich wieder Sachen, die ein bisschen vorkommen, es heilt dann wieder ein bisschen. Weißt, die Wunde ist noch nicht zu in dem Sinn. Aber es ist nicht so, dass ich extrem darunter leide oder überhaupt nicht. Aber ich merke es, wenn ich darüber rede, nachher ist viel besser. Oder muss ich vielleicht ein bisschen weniger verdrängen.
Mega schön und vor allem mega schön hast du mit einer eigentlich wildfremden darüber geredet.
Ja.
Vor, weiss nicht wie viele Leute, die da zuhören. Hey, danke vielmals für dein Vertrauen.
Merci dir vielmals.
Dass du so viel hast erzählt und so offen warst und bist hierher gekommen.
Ja, sehr gerne.
Und man sieht dich immer zweimal im Leben.
Ja,
oder dreimal.
Mit einem Glas Wein.
Genau, absolut.